Hallo, schönen guten Morgen. Heute sind es wieder etwas mehr Kinder. Die Ferienzeit neigt sich dem Ende entgegen, sehr schön. Auch ein paar Erwachsene haben wir heute mehr. Und ich habe euch heute was mitgebracht, was wir zusammen machen werden. Aber zuerst wisst ihr ja alle sicherlich, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat. Ne? Das ist ja, wisst ihr alle schon, ist langweilig. Ich stelle mir das dann so vor, schweizerische Variante. Da hat Gott im Weltraum, als es noch keine Erde gab, hat er so Stangen aufgestellt, so ganz hohe Stangen. Ihr wisst es wahrscheinlich, oder zumindest die Schweizer unter uns, wenn man was bauen will, dann darf man nicht einfach losbauen, sondern muss erst so Stangen aufstellen, die dann zeigen, wie groß ungefähr das wird, was man baut. Und dann bleibt es da so ein paar Wochen stehen und dann kann noch jemand Einspruch erheben. Und so stelle ich mir das auch vor, als Gott die Welt erschaffen hat. Da hat er erstmal ganz große Stangen aufgestellt, um mal zu zeigen, so groß wird die Erde ungefähr. Und dann hat er angefangen, die Erde zu bauen. In nur 7 Tagen war alles super vorbereitet, ging ratzfatz. Jetzt aber die Frage an euch. Wenn ihr euch daran erinnert, wie das so in der Reihenfolge war, wann hat Gott denn die Tiere erschaffen? Wer weiß denn das? An welchem Tag war denn das? Ja, genau, wir haben eine Theologin unter uns. Welche Tiere? Das deutet darauf hin, dass Gott an mehreren Tagen verschiedene Tiere geschaffen hat. Also ich helfe euch mal, es gab die Tiere in der Luft, dann gibt es die Tiere, wo gibt es noch Tiere? Nicht nur in der Luft, im Wasser, ja. Und wo gibt es noch Tiere? Auf dem Land, genau. Und wann hat er jetzt welche geschaffen? Wer weiß es noch? Also kann es der 7. Tag gewesen sein? Nee, ne? Da hat Gott sich ausgeruht. Da war Bauabnahme. Und am 6. Tag kann es da sein? Welche Tiere hat Gott am 6. Tag erschaffen? Neben den 2-beinigen Tieren, die hier alle sitzen? Die Landtiere, ne? Also am 6. Tag hat Gott die Landtiere geschaffen und einen Tag davor. Was haben wir noch? Du hast es gesagt. Die Wassertiere und in der Luft auch die Tiere. Das war ein Tag früher, am 5. Tag. Genau, super. Genau, und am Schluss hat er den Menschen gemacht, wisst ihr, Adam und Eva, das waren so unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern. Und damit es denen nicht langweilig wird, hat Gott ihnen eine Aufgabe gegeben. Was haben sie denn für eine Aufgabe gekriegt? Adam und Eva. Ja, sie sollen den Tieren Namen geben, genau. Sie sollen die Tiere beobachten und benennen. Und diese Aufgabe kriege ich jetzt auch mal von euch. Ich habe so eine ähnliche Aufgabe mal mitgebracht. Und zwar werden wir die Tiere nicht sehen, aber wir werden sie hören. Ich werde euch ein Geräusch vorspielen und dann dürft ihr mal raten, um welches Tier es sich dabei handelt. Fangen wir mal ganz einfach an. Was ist denn das für ein Tier? Was meint ihr? Ein Schwein, ein Wildschwein, ja. Ein Schwein, richtig, genau. Das war nicht so schwierig. Jetzt kommt mal ein anderes Tier. Was war das für ein Tier? Ein Esel, den kennt ihr auch. So, was haben wir denn da noch Schönes? Wie sieht es denn mit diesem Tier aus? Schon schwieriger. Nein, kein Affe. Ein Leierschwanz? Nein. Das war ein Kaninchen, ob ihr es glaubt oder nicht. Jetzt kommt wieder was Einfaches. Habt ihr vielleicht eine Schweiz schon mal in freier Natur entdeckt? Ein Wolf, super. Super, ganz schnell erkannt. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Jetzt kommen wir zu einem Tier. Ich gebe euch einen Tipp. Das Tier wurde nicht am 6., sondern am 5. Tag erschaffen. Was war denn das? Ein Vogel ist schon mal gut, ja. Aber jetzt wird es schwierig. Welcher Vogel? Den sieht man oft im Wald. Und wenn Menschen kommen, dann macht er das Geräusch, um die anderen Tiere zu warnen. Habt ihr eine Idee? Ich sage es euch, es war ein Eichelhäher. Ein Eichelhäher. Sag mal, das ist der Waldpolizist, ja? Wenn da Gefahr kommt, dann wird er ganz laut und warnt alle anderen Tiere im Wald. Gut, machen wir noch eins, mal aus einem anderen Bereich hier. Was ist denn das? Eine Biene. Und das hört man nachts im Schlafzimmer hier? Eine Fliege. Gut, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Was ist denn das? Eine Zirpe? Ja, sagt man so auf Schweizerdeutsch für Heuschrecke? Ich mache nochmal. Grashüpfer, hä? Oder Heuschrecke. Und das hier? Klingt so ähnlich wie ein Esel, ne? Ist aber keiner. Ja? Ein Seelöwe. Ein Seelöwe. Und jetzt dieses Geräusch. Das sind ganz bekannte Tiere, aber das Geräusch ist nicht so bekannt, ne? Weil die meist unter Wasser so schwimmen, sind schwarz-weiß, lieben die Kälte. Ja, ein Pinguin, genau. Und ein letztes, wieder ein einfaches. Eine Möwe, super. Also ihr habt schon viele Tiere erkannt. Super, vielen Dank, dass ihr euch diese Herausforderung gestellt habt. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich mal wieder seit langem bei euch predigen darf. Ich möchte drei kurze Bemerkungen loswerden, bevor es losgeht mit meiner Predigt. Das Thema Schöpfung ist ja jetzt nicht furchtbar neu. Ihr habt bestimmt schon viele Predigten gehört. Ich habe mal gerechnet, mindestens 2000 Predigten in meinem Leben gehört, da ich als Adventist sozusagen geboren und aufgewachsen bin und fast jeden Sabbat auch deine Predigt hören durfte. Aber ich habe keine Predigt zu diesem Thema gehört, was wir heute uns zusammen anschauen werden. Absolut keine. Hat das jeweils zum Inhalt gehabt? Und deswegen denke ich, dass es ein wichtiges Thema ist, ja, worüber wir uns mal in den nächsten 30 Minuten beschäftigen sollten. Das Zweite ist, es wird ein bisschen wissenschaftlich. Also ich habe so einen wissenschaftlichen, technischen Teil. Ich habe aber versucht, es so einfach wie möglich zusammenzufassen, dass es niemanden überfordert. Und es wird auch ein bisschen theologisch, also ihr braucht eure Bibeln und ein bisschen Konzentration müsst ihr auch mitbringen. Weil, und das ist der dritte Punkt, diese Predigt wird jetzt keine Kuschelpredigt, sondern die wird unbequem. Keine Streicheleinheiten für die Seele heute, sorry. Weil das Thema ist wirklich außerhalb der Komfortzone. Ich habe meine Predigt in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil werden wir gemeinsam ein sehr interessantes Phänomen aus Gottes Schöpfung zusammen entdecken. Und ohne dieses Phänomen wäre Leben auf dem Planeten Erde überhaupt gar nicht möglich. Im zweiten Teil wird uns Gottes Wort herausfordern, unsere bisherigen Ansichten zu hinterfragen und auch gegebenenfalls zu korrigieren. Da brauchen wir dann unsere Bibeln. Und im dritten Teil versuche ich euch ein paar konkrete, praktische Anregungen zu geben, wie man auch das Gehörte in die Tat umsetzen kann. Das Thema ist komplex, aber schauen wir mal, wie wir das in so komprimierter Form gemeinsam uns entdecken. 1991 wurde in den Alpen eine Gletscherleiche gefunden. Und man fand heraus, dass der Mann 5300 Jahre durch das Eis konserviert worden war, samt seiner Kupferaxt. Doch mittlerweile ist das ganze Eis an der Fundstelle des Ötzi, ihr erinnert euch vielleicht, geschmolzen. Das Eis schmilzt. Das Eis der Arktis schmilzt, das Eis des Südpols schmilzt, das Eis von Grönland schmilzt und auch die Berggletscher in der Schweiz ziehen sich zurück. Ihr wisst es aus vielleicht sogar eigener Anschauung. Und jetzt ist die Frage, warum schmilzt denn das Eis? Ganz einfach, weil die Temperatur steigt. Und warum steigt die Temperatur? Gut, da wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter. Das heißt, bevor wir die beantworten können, müssen wir uns erst ein paar Minuten darauf konzentrieren oder verwenden, um ein geniales Phänomen kennenzulernen, ohne das Leben auf der Erde nicht möglich wäre. Und das habe ich euch versucht, jetzt hier auf einer Folie so ein bisschen bildlich darzustellen. So, wir haben die Sonne. Die Sonne ist sozusagen unsere Heizung, ein heißer Körper. Und von der Sonne kommen kurzwellige Strahlungen auf der Erde an. Und wenn sie auf der Erde auftreffen, dann werden sie in langwellige Strahlungen umgewandelt und wieder in den Weltall reflektiert. So weit, so gut. Wenn man jetzt die Konstellation, wie wir sie haben, Abstand Erde, Sonne etc., einfach mal so nimmt, dann würden wir auf der Erdoberfläche mit dieser kurzwelligen Strahlung eine Oberflächentemperatur von minus 18 Grad haben. Das wäre jetzt noch ein bisschen kalt und irgendwie fürs Leben nicht so angenehm. Also ein paar Leute in Sibirien, die sind das vielleicht gewohnt, die haben sich darauf eingestellt, aber so insgesamt wäre das nicht sehr angenehm. Das heißt, um die Temperatur zu erhöhen, gibt es jetzt Folgendes. Man braucht eine Tür oder einen Filter, der sozusagen das kurzwellige Licht durchlässt und das langwellige Licht wieder auf die Erde reflektiert. Und diese Tür oder dieser Filter, der besteht aus einem sinnvoll zusammengesetzten Mischung von Gasen und das nennt man ganz einfach Atmosphäre. Und das hat Gott eben geschaffen auf dieser Erde, um eine höhere Temperatur, eine angenehme Temperatur zu ermöglichen, sodass ein Teil der kurzwelligen Strahlung wird da schon vor Eintritt auf die Erde reflektiert und der Rest, der sozusagen auf der Oberfläche ankommt und in langwellige Strahlung umgewandelt wird, da wird nur ein Teil wieder abgestrahlt in den Weltraum. Und der Rest reflektiert wieder an unsere Atmosphäre, kommt wieder zurück und so erhöht sich unsere Erdtemperatur insgesamt auf angenehme plus 15 Grad. Das heißt, wir haben durch diese Atmosphäre jetzt eine durchschnittliche Erhöhung, wer mitgerechnet hat, von 33 Grad. Und dieses Phänomen, das nennt man, und das steht in jeder Zeitung, ihr kennt den Begriff, das nennt man Treibhauseffekt. Meist steht es ja in einem negativen Zusammenhang, aber hier ist es einfach der natürliche Treibhauseffekt. Das heißt, ohne diesen Effekt, den könnt ihr auch in einem Gewächshaus beobachten oder wenn ihr im Auto sitzt im Sommer und durch die Glasscheiben eben die Sonnenstrahlung eintritt, dann wird es schön warm und dieser Effekt sorgt dafür, dass überhaupt Leben möglich ist. Das Gas, was am meisten dazu beiträgt, ist ganz einfach Wasserdampf. Von den 33 Grad, die wir auf der Erde dann haben, durch diesen natürlichen Treibhauseffekt, wird 2/3 ganz einfach durch Wasserdampf verursacht. Und der Rest durch die sogenannten Spurengase, Kohlendioxid, Methan und geringe Mengen anderer Gase. Ist das nicht genial, wie Gott es eingerichtet hat? Man gibt viele Millionen aus, um irgendwo fremdes Leben auf anderen Planeten zu suchen, genau so eine Konstellation zu finden, wo auch wieder eine Bedingung herrschen, wo Leben möglich ist. Aber bisher hat man da nichts gefunden. Es gibt es wirklich nur bei uns auf der Erde. Jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Weil leider ist Gottes Genialität nicht der Grund, warum wir diesen Begriff Treibhauseffekt in jeder Zeitung und aus dem Fernsehen kennen. Wir wissen, dass der Mensch seit Beginn des industriellen Zeitalters die Umwelt auf verschiedene Weise negativ beeinflusst hat und dass der Anstieg der Temperatur etwas mit diesem Treibhauseffekt zu tun hat. Und jetzt, wo wir die natürlichen Vorgänge beim Treibhauseffekt kennen, schauen wir mal, wie der Mensch durch sein Verhalten in dieses seit Jahrtausenden stabile Gleichgewicht eingreift. Die Hauptursache des vom Menschen verursachten Treibhauseffektes liegt nämlich in der Freisetzung von Kohlendioxid. Und deshalb wollen wir an dieser Stelle mal untersuchen, wie der Mensch diesen natürlichen CO2-Kreislauf auf der Erde beeinflusst. Der natürliche CO2-Kreislauf funktioniert ganz einfach. Wir haben Pflanzen, hier durch den Baum dargestellt, in der Luft ist Kohlendioxid. Und die Pflanzen, die gewinnen ihre Energie, indem sie mit Hilfe von Sonnenlicht Kohlendioxid in Kohlenstoff und Sauerstoff umwandeln. Und wer in der Schule aufgepasst hat, weiß, dass dieser Vorgang auch Photosynthese genannt wird. Das ist ein extrem wichtiger Vorgang, ohne den auch ja, das pflanzliche Leben gar nicht möglich wäre. Das heißt, der Kohlenstoff wird von den Pflanzen zum Wachstum benötigt. Und bei der Verrottung wird dieses Kohlendioxid wieder in die Atmosphäre freigesetzt und so entsteht ein natürlicher Kreislauf durch Wachstum und Verrottung. So, jetzt kommt der Mensch ins Spiel. Der Mensch setzt hauptsächlich durch Verbrennung von fossilen Energieträgern, also Kohle, Erdgas und Erdöl, große Mengen an Kohlendioxid in die Erdatmosphäre frei. Ob diese fossilen Erdträger jetzt in Jahrmillionen gebildet wurden oder durch eine globale Katastrophe wie die Sintflut, das möchte ich heute nicht näher beleuchten. Da gibt es genug andere Predigten zu dem Thema. Aber Fakt ist, dass es eine gewaltige Menge an Biomasse, also Pflanzen, Bäume und Lebewesen in der Erde gibt, die als Kohle, Erdöl und Erdgas eingelagert wurden. Und durch die Verbrennung dieser Stoffe wandelt der Mensch den Kohlenstoff mit dem Sauerstoff in der Luft wieder in CO2 um. Jetzt gibt es noch andere Effekte, auch durch die Abrodung von Wäldern, insbesondere die Brandrodung von Regenwäldern, werden zusätzlich auch noch große Mengen an gebundenem Kohlendioxid freigesetzt. Und wer es in den Nachrichten verfolgt, die aktuelle brasilianische Regierung, die kümmert sich überhaupt nicht darum, dass die Regeln, die es eigentlich gibt, eingehalten werden. Das heißt, es wird weiter fleißig Regenwald vernichtet und so schrumpft die Waldfläche auf der Erde immer weiter. Und dieses zusätzlich vom Menschen freigesetzte CO2, das befindet sich jetzt nun gasförmig in der Atmosphäre und dadurch wird der natürliche Treibhauseffekt verstärkt. Das heißt, es entsteht eine zusätzliche Erwärmung der Erdoberfläche. Und neben der Freisetzung von CO2 beeinflusst der Mensch den Treibhauseffekt auch durch den Ausstoß anderer Gase, wie Methan, Lachgas und fluorierte Kohlenwasserstoffe. Und hier habt ihr jetzt nochmal ein Beispiel gesehen. Die Viehwirtschaft ist ein prominentes Beispiel. Methan wird dort ausgestoßen, was 25 Mal schädlicher ist als CO2 für diesen Erwärmungseffekt. Und auch das spielt eine Rolle. Also die ganze Fleischindustrie, die, sage ich mal, unseren Geschmack befriedigt. Das heißt, wir können festhalten, die wichtigste Ursache der Erderwärmung ist der Mensch. Auch wenn es immer noch Leute gibt, die das leugnen, aber ich sag mal, die sind in der Minderheit mittlerweile. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, und da gibt es schlaue Wissenschaftler, die sich in der Schweiz treffen, in Genf, so alle paar Jahre. Ich habe das gestern noch aktualisiert, der 5. Bericht des Weltklimarats, das sind die aktuellen Zahlen. Der 6. Bericht ist gerade in Arbeit, der soll dieses Jahr, spätestens Anfang nächstes Jahr, veröffentlicht werden. Da sind mehrere hundert Wissenschaftler aus aller Welt, die eben die Erkenntnisse, die man gewinnt, zusammenträgt und das in einen riesigen Bericht verpackt. Und für die Politiker gibt es dann so einen schmalen Bericht, damit es auch verständlich ist, damit die Politiker dieser Welt auch wissen, was hat die Wissenschaft herausgefunden und was für Konsequenzen hat das Ganze und was müssen wir tun, um dem entgegenzuwirken. Also hier seht ihr mal, wo überall Klimagase erzeugt werden, bei der Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung, die ja hauptsächlich fossil basiert ist, aber auch in der Land- und Forstwirtschaft fällt viel an durch das ganze Thema Düngung und Rodung. Dann haben wir die Industrie, die natürlich alle möglichen Waren und Güter für unseren gehobenen Lebensstandard produziert, die auch mit Energie produziert werden müssen. Dann Transport und Verkehr ist gar nicht mal so viel jetzt im Vergleich zu dem Kuchen. Das ist ja oft das Erste, an was man denkt, ans eigene Auto, weil das fährt man, das kann man anfassen, das sieht man. Dann gibt es noch andere Energien, also die ganzen Hilfsenergien und andere Themen, die halt in den anderen Bereichen nicht unterkommen. Und das Thema Wohngebäudebüros, was auch eher einen kleineren Anteil dazu beiträgt. Ja, was sind die Folgen von dem Ganzen? Also hier seht ihr nochmal eine Kurve. Ihr seht hier die durchschnittliche globale Oberflächenerwärmung in Grad. Die misst man schon recht lange. Der Herr Keeling, diese berühmte Keeling-Kurve, wer das schon mal gehört hat, der hat das mal angefangen zu messen auf Hawaii. Und so hat man das entsprechend dann auch fortgesetzt. Und hier im Jahr 2000, das ist so ein Referenzjahr, wo man dann sagt, okay, wie geht's jetzt weiter? Mittlerweile sind wir auch schon 20 Jahre weiter und da hat man in verschiedenen Farben die möglichen Szenarien dargestellt. Ja. Worst Case und mittlere Entwicklung und Best Case da unten. Das heißt, wenn man sich das mal anguckt, wir haben in den vergangenen 100 Jahren, im letzten Jahrhundert, haben wir es geschafft, die Erde um 0,7 Grad im Mittel zu erwärmen. Und jetzt diskutiert man über diese berühmten 2 Grad. 1,5 ist auch noch im Gespräch, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen. Aber dieses berühmte 2-Grad-Ziel, auf das man das begrenzen möchte, wenn es ganz schlecht läuft, sind wir bei 4 Grad, 2100. Also das sind so die möglichen Korridore, wo die Wissenschaftler immer messen und Prognosen erstellen. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wo landen wir dann, wenn wir das und das einsparen, wo landen wir dann? Wenn es noch schlimmer wird, wo landen wir dann? Das sind so ja, die Ausblicke. Und die Folgen, ich denke, die können wir mittlerweile alle sehen. Eis- und Schneeflächen der Polargebiete und der Hochgebirgsregionen schmelzen ab, und zwar dauerhaft, also nicht nur der Jahreszyklus, sondern wirklich im Langzeittrend. Der Meeresspiegel steigt an im 20. Jahrhundert um ca. 20 Zentimeter, das waren diese 0,7 Grad. Dann wird es zunehmend Regenfälle geben in Nordeuropa. Brauche ich euch auch nicht mehr erklären, wir sind mittendrin. Ihr habt die Bilder vielleicht aus Deutschland gesehen, auch in der Schweiz gab es ein paar Fälle mit Starkregen. Auch im östlichen Nord- und Südamerika wird es zunehmend Regenfälle geben. Auf der anderen Seite erwarten wir eine zunehmende Trockenheit im Mittelmeerraum, in der Sahel, in Südafrika, in Teilen Südasiens. Zunehmende Hitzewellen ist auch eine Folge davon, häufige Starkniederschläge, Hochwasser in Flüssen und heftigere tropische Stürme. Das sind alles Folgen, die uns die Klimawissenschaftler prognostizieren, die sich auskennen auch mit dem Wetter, wie das Wettersystem auf der Erde zusammenhängt, die ganzen Meeres- und Windströmungen, was sich da halt entsprechend verändert. So, ich mache mal hier einen Schluss, weil ich sehe, es treten langsam schon Ermüdungserscheinungen ein. Das klingt jetzt alles sehr, sehr hoffnungslos, aber es sind halt einfach Tatsachen, denen man ins Auge sehen muss, ob man sie wahrhaben will oder nicht. Jetzt komme ich zu unserem zweiten Teil. Und da geht es mir um unseren christlichen, adventistischen Standpunkt und auch, was das Wort Gottes darüber sagt. Weil wir sehen, die Dringlichkeit wächst, die ist eigentlich schon da, also wir sind mittendrin, um die Bewahrung unserer Erde ernst zu nehmen. Und dieser menschenverursachte Treibhauseffekt, den ich euch gerade erklärt habe, das ist ja nur ein Beispiel, wie der Mensch die Umwelt verändert. Also es gibt ja noch andere Beispiele. Ich habe jetzt nur mal den rausgegriffen aus Zeitgründen. Aber wir könnten auch über andere Dinge reden, wie zum Beispiel die wachsenden Müllberge, über die Verseuchung des Trinkwassers, über chemische Gifte oder die ganzen Plastikpartikel im Ozean. Radioaktive Verseuchung ist vielleicht gar nicht mal so ein Thema, aber ist natürlich immer noch präsent. Also alle diese Dinge, die lassen wir mal beiseite. Und faktisch auch, dass immer mehr Menschen, und die meisten interessanterweise von diesen Menschen sind keine gläubigen Christen, sich für die Bewahrung der Erde engagieren und einsetzen. Und ihre Motivation, das zu tun, ist, unsere Kinder werden leiden, wenn wir nicht unsere Gewohnheiten ändern. Und meine Frage an uns, einschließlich mir als Christen, als Adventisten, ist, was für einen Standpunkt nehmen wir dazu ein? Und wie denkt eigentlich Gott darüber? Was lesen wir in seinem Wort? Und bevor wir da einsteigen, vielleicht mal drei so Meinungen oder Aussagen, die ich immer mal wieder höre, unter Adventisten vor allen Dingen. Die erste Aussage, das ist so, ich nenne es jetzt mal der Missionar, ja, der sagt, ey Olaf, Umweltschutz ist nicht unser Auftrag. Gott will, dass wir unsere Energie auf die Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Das ist das Wichtigste. Und dann gibt es den anderen, ja, der mehr so in der Prophetie unterwegs ist. Ich nenne ihn mal den Fatalisten. Der sagt, das muss alles so geschehen, weil Jesus kommt bald wieder und macht uns sowieso eine neue Erde. Das steht alles in der Offenbarung. Lies da mal. Das ist auch ein Standpunkt, den man immer mal wieder hört. Und dann gibt es den dritten Standpunkt, das sind die Pessimisten, die sagen, ach, das ist doch sowieso aussichtslos. Jegliches Engagement in der Hinsicht ist sowieso von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir können die Welt eh nicht mehr retten. Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal gehört oder euch bei diesem Gedanken ertappt. Und ich möchte gern ja, diese drei Aussagen mal mit ein paar Aussagen aus der Bibel gegenüberstellen. Und lasst uns mal die erste Aussage anschauen. Der Missionar sozusagen, der sagt, Umweltschutz ist nicht unser Auftrag, wir müssen uns aufs Evangelium verkündigen, konzentrieren, alles andere ist egal. Ich werde nicht alle Texte mit euch lesen, aber euch mal kurz so skizzieren und in ein, zwei werden wir doch einsteigen. Also faktisch, ja, ich habe es den Kindern erzählt, Gott hat diese Welt erschaffen. Lesen wir in 1. Mose 1. Und weiter lesen wir auch in Psalm 24. Die Psalmen wurden vorhin auch erwähnt im Lobpreis. Deswegen können wir das kurz vielleicht mal zusammen lesen, wer es möchte. Psalm 24, 1 und 2. Psalm 24, die ersten beiden Verse. Ein Psalm Davids. Da steht, die Erde und alles, was darauf ist, also nicht nur die Menschen, sondern auch der Rest, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein, denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Also die Welt gehört Gott. Wenn wir weiter blättern, Psalm 36 zum Beispiel, Vers 7, da wird deutlich, dass Gott auch sich um die Tiere sorgt und kümmert. Psalm 36, Vers 7. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die Berge und dein Urteil gründet tief auf das Meer. Herr, du sorgst für Menschen und Tiere gleichermaßen. Und interessant ist, wir haben es vor kurzem in dem Bibelgespräch auch studiert, den Bund Gottes mit dem Volk Israel, mit den Menschen sozusagen, wenn man da mal genau nachliest. Das wäre zum Beispiel 1. Mose 9, Vers 10. Schließt Gott einen Bund? Und interessant ist, 1. Mose 9, Vers 10, und wenn man das mal genau liest, steht hier, da sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, und jetzt kommt's, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den zahmen und wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Also Gott schließt nicht nur einen Bund mit uns, sondern auch mit den Tieren. Interessant, oder? Das heißt, Gott sind die Tiere auch wichtig und er kümmert sich um sie. Auch wenn wir das Sabbatgebot lesen, das machen wir jetzt nicht, 2. Mose 20, Vers 10, könnt ihr mal nachlesen, für wen das alles gilt. Gilt nicht nur für die Menschen. Gott kümmert sich um die Schöpfung, Land, ums Land auch. In Joel 2, Vers 21 ist ein Text zum Beispiel, wo es auch ums Land geht, dass Gott sich um die Erde kümmert, um die Tiere. Und auch wenn wir ins Neue Testament gehen, Kolosser 1, 16, 17, 20, wo drin steht, dass Gott die ganze Schöpfung mit sich versöhnt, nicht nur den Menschen, auch die Tiere, die Pflanzen, alles, was er geschaffen hat, ist Gott wichtig und er möchte dort Versöhnung und Harmonie schaffen. Und wie ich es den Kindern am Anfang erzählt habe, in 1. Mose 1, Vers 28 steht dieser Text, auch in 1. Mose 2, Vers 15 und in Sprüche 12, Vers 10, Gott gibt am Anfang dem Menschen den Auftrag, als, sage ich mal, intelligentestes und begabtestes Wesen über diese ganze Schöpfung, die Gott gemacht hat, Acht zu geben, verantwortungsvoll zu handeln, sie zu bewahren. Und wir haben da einen modernen Begriff für, das ist die Ökologie. Und wenn man da ins Griechische geht, ist das interessant, Ökologie. Oikos ist das Haus, der Haushalt. Und Logos ist die Lehre, das heißt Ökologie ist einfach die Lehre vom Haushalt. Also Gott hat uns damit beauftragt, ja, mit diesen Ressourcen, mit dieser wunderbaren Schöpfung, die er uns gibt, verantwortungsvoll zu haushalten und umzugehen. Ja, wir dürfen sie nutzen, aber wir haben auch eine Verantwortung. Das heißt für mich, wenn ich in die Bibel schaue, ist die Zusammenfassung, die Schlussfolgerung, ja, Umweltschutz ist Gottes Auftrag an mich und an dich. Jetzt ist die Frage, ja, wie passt das jetzt mit der Evangeliumsverkündigung zusammen? Da können wir uns mal fragen, welchen Zweck erfüllt denn eigentlich die Schöpfung noch? Und da gibt es einen interessanten Text in Hiob 12, den möchte ich auch kurz mit euch lesen. Hiob Kapitel 12, Vers 7 bis 10. Hiob Kapitel 12, Vers 7 bis 10. Frag die Tiere, sie werden dich lehren. Frag die Vögel am Himmel, sie verraten es dir. Richte deine Gedanken auf die Erde, sie wird dich unterweisen. Auch die Fische im Meer werden es dir erzählen. Sie alle wissen, dass der Herr sie geschaffen hat. Denn das Leben eines jeden Geschöpfes und der Atem eines jeden Menschen liegt in seiner Hand. Das heißt, die Schöpfung, und da gibt es noch mehr Texte dazu, ich könnte euch auch noch Psalm 19 mitgeben oder im Neuen Testament Römer 1, Vers 20, wo sinngemäß drinsteht, dass ja, die Menschen keine Entschuldigung haben, weil sie Gott durch die Schöpfung erkennen können. Das ist mit ein Zweck der Schöpfung, dass wir Gott erkennen in der Schöpfung, durch die Schöpfung. Das heißt, wenn wir Schöpfung bewahren, dann bewahren wir diesen Weg zur Gotteserkenntnis. Und damit heißt Schöpfung bewahren, Gott verkünden, weil die Schöpfung verkündet Gott. Und wir betonen ja oft, dass Evangelium was Ganzheitliches ist, was alle Lebensbereiche umfassen soll. Und wenn wir schauen, was die Adventgemeinde in den letzten 150 Jahren Großartiges aufgebaut hat im gesundheitlichen Bereich, wo wir uns stark engagieren, auch im Bildungssektor mit eigenen Schulen und Universitäten. Wir haben ein eigenes weltweites Entwicklungs- und Katastrophenhilfewerk, die ADRA, die viel Gutes leistet. Wir haben Sozialarbeit und Altenpflege, die einen wichtigen Beitrag bringt. Wir haben Radio-, Fernseh-, Medienstationen, die das Evangelium rund um die Uhr verbreiten. Aber für den Umwelt- und Klimaschutz, da engagiert sich die Adventgemeinde überhaupt nicht. Das klingt jetzt hart, aber es ist so. Und hier klafft ein riesiges Loch in unserem Evangelium. Mit jeder Tonne ausgestoßenem Treibhausgas wird dieses Loch größer. Gerade weil wir das Evangelium ganzheitlich verkündigen wollen, darf Gottes Bewahrungsauftrag an uns nicht länger ignoriert werden. Ja, wir reden über Schöpfung und Evolution uns die Köpfe heiß, aber die praktischen Konsequenzen aus der Tatsache, dass alles Leben von einem liebenden Gott erschaffen wurde, die blenden wir komplett aus. Und wir betrachten auch unseren Körper als Tempel des Heiligen Geistes, aber das Wohlergehen von Gottes Schöpfung, das ist uns eher zweitrangig. Und dann gibt es Gemeinden, die feiern jede Woche Sabbat als Gedenktag an Gottes Schöpfung und benutzen dann Einweggeschirr aus Plastik fürs gemeinsame Potluck. Dann glauben wir doch alle, dass Jesus bald wiederkommt, um uns zu erlösen. Aber der Rest der Schöpfung, der dient ausschließlich der Befriedigung unserer Bedürfnisse. Wir lindern aktiv mit all diesen Dingen die Folgen der Sünde im Leben anderer Menschen. Aber vor den dramatischen Folgen der Sünde in Gottes Schöpfung, da verschließen wir die Augen. Und deswegen werfen prominente Kritiker dem Christentum zu Recht vor, durch diese menschenzentrierte Deutung des "Machet euch untertan" maßgeblich zur Zerstörung dieses Planeten beizutragen. Alles drehe sich ausschließlich um das Heil und die Erlösung des Menschen. Tiere und Pflanzen und unbelebte Materie besitzen keinen eigenständigen Wert und haben nur eine Existenzberechtigung, sofern sie auch dem Menschen dienen. Aber nicht nur der Mensch, sondern auch die Tiere, die Pflanzen, die unbelebte Materie, also die ganze Schöpfung, so lesen wir es in Römer 8, Vers 19, seufzt unter den Folgen der Sünde. Das erkannte Paulus schon vor 2000 Jahren. Da gab es noch keinen Klimawandel. Deshalb sehnen sich auch Tiere, Pflanzen und die unbelebte Materie nach Erlösung von der Sünde. Und die junge Generation heutzutage hat es erkannt als wichtiges Thema. Ihr kennt die Friday for Future Bewegung, mittlerweile eine riesige Massenbewegung. Die junge Generation von heute, die sagt, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir müssen wirklich mehr tun. Und sie haben recht damit. Und die Frage ist, können wir ihnen eine glaubwürdige, eine biblische Antwort dazu geben? Kommen wir zur zweiten Aussage. Das muss alles so geschehen. Jesus kommt bald wieder und macht uns sowieso eine neue Erde. Steht schon in der Offenbarung. Stimmt, steht alles in der Offenbarung. Aber es hört sich für mich an wie eine fromme Entschuldigung fürs Nichtstun. Und gewisse christliche Kreise, auch adventistische Kreise, neigen dazu, sich zu sehr ins Geistliche zurückzuziehen und dabei die täglichen irdischen Herausforderungen anderen zu überlassen. Und dazu kommt, dass das Thema Umweltzerstörung und Klimawandel leider in nahezu allen adventistischen Predigten ausschließlich geistlich apokalyptisch gedeutet wird. Das heißt, die Folgen der menschlichen Umweltzerstörung und des Klimawandels sind unabwendbare Zeichen im Endzeitfahrplan, aber keine Aufforderung zum Handeln. Lasst uns mal Jesaja 24 lesen. Jesaja 24, 3 bis 6. Die Erde wird der Vernichtung und Ausplünderung preisgegeben, denn der Herr hat es beschlossen. Die Erde ist niedergeschlagen und verblüht. Die ganze Welt liegt verwelkt und verbraucht da. Auch die Angesehenen der Völker der Erde sind erschöpft. Die Erde ist durch gottloses Handeln der Menschen entstellt, denn sie haben das Gesetz übertreten, vielleicht auch die physikalischen Gesetze. Ich lasse das mal offen. Die Gebote und den alten Bund gebrochen. So eine Haltung, das erinnert mich an diesen einen Fall in München, ist schon eine Weile her. Dominik B., ein 50-jähriger Unternehmer, der die Courage besaß, 4 Teenager in Schutz zu nehmen, die durch 3 Jugendliche in der Münchner S-Bahn erpresst wurden. Wurde auch mit Videokamera aufgezeichnet. Beim Ausstieg aus dem Bahnsteig in Solln wird er von 2 Jugendlichen mit mehr als 20 Faustschlägen und Fußtritten in den Tod befördert. Und wir stehen daneben, tun nichts und denken uns, das muss alles so geschehen, steht schon in der Bibel, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand und die Liebe wird bei vielen erkalten. Matthäus 24, Vers 12. Ist das ein zu krasser Vergleich? Wisst ihr, was Jesus denen sagen muss, die seinen Planeten, seine geliebte Schöpfung, achtlos mit Fäusten schlagen und mit Füßen treten? Das steht übrigens in der Offenbarung. Offenbarung 11, Vers 18. Offenbarung 11, Vers 18. Die, die sich mit Prophetie gut auskennen, wissen, dass es hier um die siebte Posaune geht. Und da steht, du wirst alle vernichten, die Vernichtung über die Erde gebracht haben. Und wo wir schon in der Offenbarung sind, steht hier noch etwas. Wir als Adventgemeinde, wir wollen doch die Drei-Engels-Botschaft verkündigen. Jetzt frage ich euch mal, was verkündet denn der erste Engel? Offenbarung 14, Vers 7. Was ist seine Botschaft? Wozu fordert er uns auf? Lasst uns gemeinsam lesen, zwei Seiten weiter. Offenbarung 14, Vers 7. Habt Achtung vor Gott und gebt ihm die Ehre, rief er. Denn die Stunde ist gekommen, in der er Gericht halten wird. Und jetzt hört gut zu, betet den an, der Himmel und Erde, das Meer und alle Wasserquellen gemacht. Wem sollen wir die Ehre geben? Wen sollen wir anbeten? Okay, das ist vielleicht zu einfach, haben schon hunderte Prediger vor mir diese Frage gestellt. Aber die zweite Frage wird schon seltener gestellt. Wie geben wir dem Schöpfer die Ehre? Wie drücken wir unseren Respekt und unsere Ehrfurcht ihm gegenüber aus? Wie beten wir Gott an? Indem wir seine Schöpfung ausbeuten und zerstören? Indem wir sie mit unserem Abfall, unserem Schmutz, unseren Abgasen unbekümmert überhäufen? Indem wir tatenlos zusehen, wie Gottes wunderbarer Planet vor die Hunde geht? Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, was für ein Hobby ihr habt. Ich nehme jetzt einfach mal eins. Ich kenne ein, zwei Leute, die sind begeisterte Modelleisenbahner und die können da stundenlang aufbauen. Und ich habe früher gern mit Lego gespielt. Also das ist so der Drang. Ich habe mir überlegt, was steckt dahinter? Warum macht es Spaß? Hauptsächlich Männern, aber vielleicht gibt es auch Frauen, die so ein Hobby frönen. Das ist so der Spaß, so die eigene kleine Welt zu erschaffen, wo alles perfekt ist. Ja, wo man die volle Kontrolle hat und wo alles schön ist. Und dann guckt man diese Modelleisenbahnwelt an und denkt, oh, wie toll, da blinken die Lichter und das Zügel fährt und die Schranke geht hoch und da habe ich vielleicht noch schöne Almhütte irgendwo und eine Seilbahn, so die Schweizer Variante. Und es kostet unheimlich viel Zeit, wird da investiert und auch Geld. Und dann ist es endlich fertig und man kann es bewundern und präsentieren und der Besuch guckt es an. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt sowas erschaffen, so eine kleine, perfekte Welt. Und ihr seid unheimlich stolz und jetzt übergebt ihr irgendwann dieses Meisterwerk einem Dritten, eurem Erben oder eurem Sohn, Tochter oder wem auch immer. Und der benutzt es, behandelt es mit Gleichgültigkeit, Sorglosigkeit und macht es einfach kaputt. Wie fühlst du dich? Wenn wir die Schöpfung bewahren, fürchten und ehren wir Gott als den Schöpfer. Das heißt, Schöpfung bewahren heißt Gott anzubeten. Und als mir dieser Zusammenhang ins Auge sprang, wurde mir bewusst, wie viel Schuld wir durch unseren unklugen Umgang mit der Umwelt auf uns geladen haben. Kommen wir noch zur dritten Aussage. Der Fatalist, der sagt, ja, aber das ist doch alles aussichtslos. Jegliches Engagement ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wir können die Welt nicht mehr retten. Wie bitte? Du bist doch ein Christ. Glaubst du nun an die verändernde Macht Gottes oder nicht? Auch du hast doch schon die verändernde Macht Gottes in deinem eigenen Leben erfahren. Diese Ausrede gilt nicht. Ist das nicht merkwürdig? Wir Christen engagieren uns gegen die Sünde und ihre Folgen im eigenen Leben und im Leben anderer, obwohl dieser Kampf gegen die Sünde eigentlich aussichtslos erscheint. Und warum machen wir das? Weil wir in Gott den stärksten Verbündeten haben. Er schenkt uns die Kraft der Liebe, um so etwas zu tun. Warum sollten wir also auch nicht den dramatischen Folgen der Sünde in Gottes Schöpfung begegnen? So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das griechische Wort, das in Johannes 3, Vers 16 mit Welt übersetzt wird, heißt Kosmos. Kosmos umfasst unsere ganze Umwelt. Gott liebt nicht nur die Menschen, sondern auch den Kosmos, den sie umgibt. Auch hier soll sein heilsames und erlösendes Handeln durch uns erfahrbar werden. Ich fasse kurz zusammen. Wir haben gelernt oder wissen bereits, Gott ist der Erfinder, der Erschaffer, der Eigentümer der Erde und aller Lebewesen. Und Gott liebt seine Schöpfung und kümmert sich um sie. Die Schöpfung ist Quelle der Gotteserkenntnis. Und Gott beauftragt den Menschen, die Schöpfung zu bewahren. Dies ist Verkündigung und Anbetung Gottes zugleich. Nicht nur der Mensch, die ganze Schöpfung ist Ziel des erlösenden Handelns Jesu. Aus biblischer Sicht ist das Interesse an nichtmenschlichen Geschöpfen und der Erde nicht nur durch einen ökologischen Alarmzustand motiviert, sondern durch die Anerkennung der Würde und der Rechte dieses Teils der göttlichen Schöpfung. Deshalb drückt sich unsere Liebe auch im Engagement für den Erhalt der Schöpfung aus. Die globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, kann niemand alleine bewältigen, das ist klar. Aber jeder kann konkrete, wirksame Schritte gehen. Am besten beginnt man in dem Bereich, der uns am nächsten liegt. Zum Beispiel beim Wohnen, Kochen, Putzen, beim Energieverbrauchen, beim Einkaufen, den Fortbewegungsmitteln, bei der Arbeit, im Urlaub und auch in der Gemeinde. Und ich will euch nur kurz einige Beispiele aufzeigen, um das auch konkreter zu machen. Und ich habe ein paar Bücher gewälzt. Vielleicht mache ich da euch noch eine kleine Zusammenfassung, die ich dann irgendwann später euch nachreiche. Da gibt es auch interessante Studien darüber, was denn so die wirksamsten Möglichkeiten und Maßnahmen sind. Aber ich denke, bevor wir da abtauchen, ist erstmal wichtig, dass wir was tun, dass wir uns dieser Sache bewusst werden. Also ein Thema zum Beispiel, was jetzt nicht so offensichtlich ist, was aber extrem wirkungsvoll wäre, wenn es alle tun würden, klingt jetzt wieder nach Gesundheitsbotschaft, aber ist anders motiviert, wäre vegetarisch sich zu ernähren, rein pflanzlich. Warum? Weil die Fleischindustrie verbraucht Unmengen an Ressourcen. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, was brauche ich denn, um ein einziges Kilogramm Rindfleisch zu erzeugen? Da gibt es Berechnungen, ich habe hier eine rausgesucht, man braucht 10 Kilogramm Getreide, man braucht 20.000 Liter Wasser, man braucht 35 Kilogramm Erde, 8 Liter Erdöl und so weiter. Also jede Menge Ressourcen, damit ich am Schluss mein Steak auf dem Teller habe. Wenn ich die gleiche Energie jetzt in Form von Pflanzenkost zu mir nehmen würde, wäre das erheblich ressourcenschonender und würde weniger Fläche verbrauchen und auch weniger Leid bei den Tieren verursachen. Das heißt, kurz gesagt, die Parole könnte lauten, keine Tiere mehr essen, auf Milchprodukte verzichten. Ich weiß, das ist schwierig, aber es ist ein Fakt. Das Umweltbundesamt, ich habe da jetzt eine deutsche Quelle zitiert, Schweiz müssten wir nochmal raussuchen, aber ist vielleicht ähnlich. Die Tierhaltung ist mit circa 50% an den deutschlandweiten Emissionen klimawirksamer Gase wie Methan und Lachgas beteiligt. Also es hat einen großen Einfluss, auch wenn man es global betrachtet. Also hier kann man wirklich einen Unterschied machen und einen Beitrag leisten. Dann der zweite Punkt, und ich versuche immer meine Familie da zu motivieren, klappt auch nicht immer bei uns, Lebensmittelverschwendung vermeiden. Wenn man das mal zusammenrechnet, wie viele Lebensmittel weggeworfen werden, wir leben heute im Überfluss, wenn es verschimmelt oder schlecht ist, schmeißt man es halt weg, kauft was Neues, die Regale sind gut gefüllt. Aber wenn man sich überlegt, was es alles braucht, bis dieses Lebensmittel bei dir in der Küche oder im Kühlschrank ist, das sind Unmengen von Ressourcen und die werden einfach so weggeworfen. Auch das Thema hat einen großen Einfluss und wenn wir da bewusster an die Sache rangehen, können wir auch hier Ressourcen vermeiden. Apropos Ressourcen vermeiden oder sparen. Am Donnerstag, dem 29.07., ich weiß nicht, wer es in Nachrichten verfolgt hat, war der sogenannte Erdüberlastungstag. Wisst ihr, was das ist? Der Erdüberlastungstag ist der Tag im Jahr, an dem die nachhaltig nutzbaren Ressourcen eines Jahres verbraucht sind. Er wird jedes Jahr vom Global Footprint Network errechnet. Das machen die schon seit Jahrzehnten und verdeutlicht die ökologischen Grenzen unserer Welt. Das heißt, ab jetzt, seit 3 Tagen, leben wir hier über unsere Verhältnisse. Also das ist wie wenn Mitte des Monats euer Gehalt schon aufgebraucht ist. So könnt ihr euch das vorstellen. Der Tag, als man den gemessen hat, am Anfang war der noch im November vor einigen Jahrzehnten. Mittlerweile ist er jetzt am 29. Juli. Letztes Jahr hatten wir Corona. Corona hat dafür gesorgt, dass dieser Tag um 3 Wochen nach hinten verschoben wurde. Also Corona hat einen deutlichen Effekt auf Ressourceneinsparungen, ganze 3 Wochen. Aber mittlerweile sind wir wieder im alten Trott. Alles läuft wieder wie gewohnt. Und deswegen, ja, geht es leider so weiter. Dann das Thema Müll vermeiden. Ist auch ein wichtiges Thema, dass man sich überlegt, okay, was brauche ich eigentlich wirklich? Chemikalien, Giftstoffe, Batterien. Und wenn man es nicht vermeiden kann, dann wenigstens trennen und richtig entsorgen. Dann das Thema Wassersparen, Einkaufsverhalten. Da haben wir den größten Einfluss als Konsumenten, weil wir entscheiden am Ende, welche Firma wir unser Geld geben, dass sie noch mehr produziert und welchem Produkt und wem nicht. Dass man bewusster einfach einkauft, sprich biologisch, regional, saisonal, aus wiederverwertbaren Materialien. Und klar, das kostet vielleicht mal ein paar Repli mehr. Das ist auch klar. Und da muss sich jeder natürlich nach seinem Geldbeutel strecken. Das ist auch verständlich. Aber einfach, dass man das im Bewusstsein auch hat. Zum Beispiel Leitungswasser trinken, statt Wasser in Flaschen kaufen, wäre auch eine Option. Trinkwasser ist das best überwachteste Lebensmittel aus der Leitung. Auch die Mobilität, auf die man als erstes natürlich kommt. Ich sage mal, ich dürfte eigentlich hier gar nicht sein. Wir haben hier jeden Sabbat eine Anfahrt von 20, 30 Kilometern. Da verbrauchen, ich habe heute Morgen drauf geguckt, mal ausgerechnet 2 Liter Benzin. Dafür, dass ich heute hier bin. Ist eigentlich ein Wahnsinn. Also auch das Thema, dass man sich da bewusster wird, brauche ich das Auto wirklich? Kann ich auch mal mit dem Fahrrad fahren? Kann ich zu Fuß gehen? Ist im Übrigen auch gesünder. Bus und Bahn nutzen. Dann das Thema Energiesparen. Geht mal durch euren Haushalt, schaut mal, was da alles so Strom zieht. Das ist ganz interessant. Ich habe das neulich mal gemacht, weil wir haben einen neuen Stromzähler gekriegt. Und da wollte ich alles mal auf Null machen und der lief immer noch. Ich dachte, ich kann doch nicht sein, was läuft da noch? Durch die Wohnung gerannt. Das ist ganz interessant, das mal rauszufinden, was da so alles in der Wohnung Strom verbraucht, wo man sich gar nicht bewusst ist. Und wer die Möglichkeit natürlich hat, hat nicht jeder, aber ich nenne es der Vollständigkeit halber, wer eine Dachfläche hat, wo die Sonne einigermaßen drauf scheint, baut euch eine Solaranlage drauf. Umweltfreundlich erzeugter Strom oder unterstützt die Windkraft. Ich nehme mal an, ein Windkraftwerk überfordert unser Budget, aber dass man diese Themen auch unterstützt, wenn man es nicht selber umsetzen kann. Geld investieren, wer Geld anlegt, dass man es in umweltschonende Unternehmen investiert. Vielleicht auch mal das, was spendet für Umwelt, Tier- und Klimaschutz. Wir spenden ja meist mehr so für ADRA und Stimme der Hoffnung und solche Dinge. Aber sich vielleicht auch mal überlegen, könnte ich vielleicht auch ein bisschen was abzwacken, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Also ihr seht, je länger wir darüber nachdenken, desto mehr fällt uns ein, wie wir den Bewahrungsauftrag Gottes ganz praktisch umsetzen können. Und dazu hat Gott uns unseren Verstand geschenkt. Und ich möchte schließen mit 2 Aussagen von Martin Luther. Martin Luther betete, komm, lieber jüngster Tag. Und damit drückt er seine Naherwartung aus und ich denke, wir können das mit ihm teilen, die haben wir auch. Aber er hat auch gesagt, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich heute mein Apfelbäumchen pflanzen. So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist soweit. Der Gott, der Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen gemacht hat, segne uns dabei. Amen.
Vielen Dank, Olaf, für deine Predigt und auch für das bisschen ins Gewissen sprechen von dem, was wir da so verbrauchen. Ich hörte mal von einem Nahrungsmittelhersteller, der sagte, wenn ihr Wasser sparen wollt, dann trinkt Wasser. Alles, was sonst produziert wird, an Süßgetränken, an Bier oder so, sonst was, verbraucht so viel Wasser, bis wir es dann haben, dass es viel schonender ist, wenn ihr Wasser trinkt und nicht das ringsherum. So als weiterer Tipp, aber auch ich habe gerne was anderes ab.